SWR 2 Forum.
Heute zum Thema das aufgeklärte Klassenzimmer. Wie geht gute Sexualkunde? Am Mikrofon ist Lukas Meyer-Blankenburg. Staubtrockene Anatomiezeichnungen von Vagina und Penis, dazu ein peinlich berührter Biologielehrer, der die Geschichte von der Biene und der Blume erzählt. So kam vor 50 Jahren die Sexualkunde auf die bundesweiten Lehrpläne. Vom verklemmten Umgang mit Sexualität im Klassenzimmer ist heute kaum noch etwas übrig. Zumindest was die Inhalte betrifft. Denn im Unterricht geht es um ganz praktische Fragen. Wie verhüte ich richtig? Wie realistisch sind Pornos im Internet? Und ist Schwulsein okay? Doch gerade beim Thema sexuelle Vielfalt stößt die Offenheit nach wie vor an Grenzen. Bei Eltern, aber auch bei Lehrern, die nicht möchten, dass Kinder in der Schule so früh mit unterschiedlichen Geschlechterrollen und Geschlechtsidentitäten konfrontiert werden. Wie weit darf Aufklärung in der Schule gehen? Wie muss Sexualkunde sein, um den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden? Und wann fängt man am besten damit an? In der Kita, in der Grundschule oder doch erst später? Darüber diskutieren wir in diesem SWR 2 Forum mit Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, mit Andreas Bauer, er arbeitet als Sexualpädagoge bei der Beratungsstelle Pro Familia in Heilbronn, und mit der Erziehungswissenschaftlerin Professorin Dr. Elisabeth Tuida von der Universität Kassel. Frau Tuida, vor 50 Jahren ging es in der Sexualkunde vor allem um biologische Aufklärung und Verhütung. Mittlerweile ist das Feld erheblich größer geworden. Was genau sollen die Schülerinnen und Schüler denn heute im Sexualkundeunterricht lernen?
Ja, Sie haben es schon angesprochen. Einerseits haben wir Lehrpläne, Bildungspläne, die ein weites, fächerübergreifendes Spektrum hinsichtlich Sexualerziehung erfassen. Die ist gestaffelt nach Altersgruppen und da geht es los beim menschlichen Körper, aber auch zum Neinsagen, Prävention vor sexualisierter Gewalt. Es geht um Rolle von Medien, es geht um die Pubertät, es geht aber auch um Freundschaften, Zärtlichkeiten, erste Liebe. Es geht um unterschiedliche sexuelle Orientierungen und geschlechtliche Identitäten, die in den Lehrplänen zur Sexualerziehung, ich habe hier kurz aus Hessen zitiert, ist für mich naheliegend aus Kassel, festgehalten sind. Gleichwohl müssen wir aber auch sagen, dass die Studien zur Sexualerziehung, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung führt alle paar Jahre große Befragungen durch, quantitative Befragungen, und die zeigen, dass sich trotz des fächerübergreifenden Unterrichtsprinzips, das seit mittlerweile 50 Jahren für die schulische Sexualerziehung geht, hauptsächlich in Biologie und über biologische Themen Sexualerziehung stattfindet. Möglich wäre es in einem sehr breiten Fächerspektrum. Interesse der Jugendlichen ist sicher auch da.
Herr Meidinger, ein Großteil der Schülerinnen und Schüler hat sich im Internet schon Pornos angeschaut, bevor sie dann in der Schule über Aufklärung reden. Was können die Lehrer ihrer Klasse denn überhaupt noch erzählen? Wissen die nicht eh schon alles?
Ja, also wenn es so einfach wäre, dass ein Pornofilm sozusagen dann Sexualkundeerziehung ersetzen würde, Gott sei Dank ist es nicht so. Aber natürlich sind es neue Herausforderungen. Also wir wissen, der früher so hochgehaltene Jugendschutz funktioniert natürlich im Internet überhaupt nicht. Also das ist ein großes Problem, weil er vielen Kindern natürlich auch ein, ich möchte jetzt nicht sagen falsches, aber ein monströses Bild von Sexualität gerade in einer schwierigen Phase vorzeichnet. Und von daher gesehen im Grunde genommen der Aufklärungsbedarf und der Redebedarf und der Einordnungsbedarf natürlich enorm groß ist. Übrigens wollte ich Ihnen noch widersprechen, dass der Sexualkundeunterricht vor 50 Jahren, bin ja schon etwas lebensälter, so langweilig war. Ich kann mich erinnern, wir hatten damals in der Schule als Schüler heftige Diskussionen, weil es ja damals diesen Sexualkunde-Atlas gab. Ich glaube, der ist so 70 konzipiert worden. Und ich kann mich noch an heftige Diskussionen erinnern mit den Lehrern, die damals allerdings etwas überfordert waren. Das muss ich zugeben.
Also gleich eine Breitseite gegen mein Klischee, das ich hier in der Anmoderation angewandt habe. Aber Sie würden kurz zusammengefasst also nicht sagen, dass die Schüler heute schlauer sind, wo sie auch leichter Zugang zu Pornografie beispielsweise haben im Internet?
Also es gibt wahrscheinlich keine sexuelle Praktik, die nicht irgendwie dann an Schüler und Kinder auch gelangt übers Internet. Das ist vollkommen klar. Aber auf der anderen Seite ist es auch klar, dass nach wie vor ein großes Bedürfnis auch da ist, hier tatsächlich auch pädagogische Anleitung zu bekommen.
Herr Bauer, auch jetzt im neuen Schuljahr kommen dann im Sexualkundeunterricht vermutlich wieder die ganz altbekannten Fragen auf. Was beschäftigt denn die Jugendlichen Ihrer Erfahrung nach am meisten?
Ja, es ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt viele, viele Aufgaben, die wir mit erfüllen, wo uns Schulen einladen. Und die Fragen sind so unterschiedlich, wie die Jugendlichen sind. So typische Fragen, das ist aber nur ein Bereich oder ein Beispiel, von den Jungs zum Beispiel, wie oft ist Selbstbefriedigung normal? Ab wann machen das die meisten? Wie groß ist ein Durchschnittspenis? Was ist die beste Sexstellung? Wie lange dauert das erste Mal? Und so weiter und so fort. Letztlich stecken hinter vielen der Fragen Unsicherheiten und zum Beispiel jetzt die Jungs sind voll mit medialen Eindrücken, aber auch die Mädchen logischerweise und auch ihren Hormonen. Sie sind teilweise überfordert, diese Eindrücke einzuordnen und sie wünschen sich Antworten. Ich habe mit einer Kollegin gesprochen, weil wir trennen immer in sexualpädagogischen Einheiten Mädchen und Jungs mit einer weiblichen und einer männlichen Kraft, die das Ganze durchführt. Und bei den Mädchen ist immer auch von 12 bis 16 Jahren immer wichtig, Fragen zu Zyklus, Menstruationsbeschwerden, warum kriegen wir die Tage, warum tut es weh? Dabei werden zum Beispiel auch immer Alternativen zu Binden thematisiert, wie kriege ich da einen Tampon rein, ich will da nicht reinfassen, Menstruationstassen, also ein ganz großes, breites Spektrum, das dann letztendlich die Kolleginnen ja irgendwie in irgendeiner Art und Weise besprechen vor allem.
Das sind ja schon gleich sehr konkrete Fragen. Was bekommen Sie denn von den Schülerinnen und Schülern vermittelt? Wie finden die das, was sie dann im Fach Sexualkunde lernen?
Es kommt darauf an, wie die Abläufe sind. Manchmal werden wir quasi gebucht, in Anführungsstrichen, von der Schule. Die Schulen müssen zu uns kommen. Bei uns in Heilbronn müssen die zu uns an die Beratungsstelle kommen. Hat den Vorteil, dass die uns auch kennenlernen, die schon mal an einer Beratungsstelle war und bei Bedarf sich auch leicht an uns wenden. Letztendlich, manchmal haben die noch relativ wenig in der Schule zum Thema Sexualkunde gemacht. Und wir sind so der Einstieg. Manchmal ist es andersrum, dass die das komplette Sexualkundethema durchhaben, in Anführungsstrichen. Und wir übernehmen dann noch die letzten offenen Fragen, die enorm sind. Das sind Fragen, die ich zum Beispiel gerade genannt habe. Es gibt aber noch viel mehr, die weniger explizit biologisch sind, sondern viel mehr auch Gefühle betreffen und auch das andere Geschlecht betreffen und eine Einordnung bedürfen. Und da stehen wir dann, glaube ich, ganz gut und fachlich zur Verfügung.
Jetzt hat Frau Tuida, Herr Meidinger, am Anfang gleich schon gesagt, der Theorie nach zumindest ist Sexualkunde heutzutage fächerübergreifend, also nicht mehr allein auf das Fach Biologie beschränkt. Wie darf man sich denn den typischen Sexualkundeunterricht an einer deutschen Schule vorstellen?
Ja, also Frau Tuida hat natürlich recht, verankert ist er jedenfalls jetzt von den biologischen Informationen her meistens im Biologieunterricht oder es gibt auch Bundesländer, die dann sozusagen so fachübergreifende Verbünde haben, Natur und Technik oder wie das heißt, wo im Grunde dann hier die Andockung stattfindet. Ja, da geht es halt in erster Linie darum, mal die biologischen Abläufe kennenzulernen, auch Geburt, Befruchtung. In höheren Jahrgangsstufen dann, etwa in der 7., 8., 9. Klasse, kommen natürlich auch Verhütungsmethoden beispielsweise im Mittel dazu, wird das in einen größeren Zusammenhang eingeordnet. Da ist sozusagen angedockt, aber natürlich spielt Sexualität als Thema auch eine Rolle im Ethikunterricht, im Religionunterricht natürlich auch, in den entsprechenden literarischen Stoffen, Jugendbücher, im Deutschunterricht. Also es ist schon ein Thema, das in vielen Fächern aufgegriffen wird. So richtig verankert ist es allerdings tatsächlich nur im Biologieunterricht, stofflich verankert.
Frau Tuida, wie nehmen Sie das wahr? Sind die Lehrer der verschiedenen Fächer auch entsprechend sexualpädagogisch gewappnet?
Kommt gleich auf das, sind Sie gewappnet? Das spricht nämlich die Ausbildung an. Und welche Möglichkeiten haben angehende Lehramtsstudierende heute an den Universitäten, beziehungsweise welche Möglichkeiten haben sie nicht? Ich möchte noch mal ganz kurz klären, dieses fächerübergreifende Unterrichtsprinzip, bevor ich darauf eingehe, auf die Frage. Wir haben seit 68 von der Kultusministerkonferenz tatsächlich dieses fächerübergreifende Unterrichtsprinzip festgelegt. Und im Lehrplan zur Sexualerziehung in Hessen steht beispielsweise, dass sich um dieses Gesamtkonzept Sexualerziehung hier tatsächlich auch die Fächer verständigen müssen und am Anfang zusammensetzen müssen für die jeweilige Unterrichtsstufe, um das dann auch zu klären. Die Themen sind dann nochmal nach den Altersgruppen aufgefächert, aber ob jetzt beispielsweise Beziehung und Liebe in Deutsch behandelt wird, im Ethikunterricht, ich denke, das hängt dann von der jeweiligen Schule, von der jeweiligen Lehrsituation ab und, wie Sie ja zu Recht auch fragen, von der Ausbildungssituation. Wir haben an den Universitäten in Deutschland, wo ja die Lernensausbildung verankert ist, keine Professur für Sexualpädagogik. Das muss man erst mal wirken lassen, denn einerseits sind alle Lehrer und Lehrerinnen gemäß des Unterrichtsprinzips ja dazu aufgefordert, Sexualerziehung zu unterrichten. Gleichwohl ist es ein Mangel in der Lernensausbildung hier zu konstatieren. Es gibt sehr wohl einzelne Seminare oder insbesondere die Institute für Lehrerfortbildungen, die dann eben Fortbildungsseminare anbieten. Aber im Ausbildungsbereich, sozusagen im Regelstudium, diese Aufnahme ist schon qua Professuren nicht gegeben.
Und Herr Bauer hat jetzt auch schon erzählt, wie konkret die Fragen sind, mit denen Schülerinnen und Schüler kommen. Das ist ja eine ganz besondere Situation im Vergleich zum Matheunterricht beispielsweise. Herr Bauer, was erleben Sie denn da? Wie leicht oder schwer fällt denen denn das Thema Sexualkunde?
Ich würde auch wie immer sagen, es gibt nicht den Lehrer oder die Lehrerin, sondern es gibt sehr viele unterschiedliche Menschen. Ich erlebe ganz Engagierte, die das Thema schon immer als ihr Thema annehmen, die uns auch immer anfragen, die Schüler und Schülerinnen bestens vorbereitet haben. Und wir decken tatsächlich noch den Rest ab. Und mit Rest, das ist ein wichtiger Rest, der da bleibt. Da geht es eben um Gefühle, da geht es um ganz praktische Methoden. Wie gesagt, wir teilen die Gruppe auf in männlich, weiblich. Wir haben andere Möglichkeiten und wir haben auch einen notwendigen Abstand. Aber die Lehrer, das gibt es natürlich nicht, genauso wie die Schüler oder die Jugendlichen. Ich glaube, es könnte eine breitere Basis geben, das wäre schön. Es gibt manchmal auch einzelne Lehrerinnen, die so ein bisschen die Einzelkämpfer an der Schule sind und die das als wichtig empfinden und die uns quasi buchen und die anderen sind dann still und akzeptieren das mehr oder weniger. Aber wenn eine Gegenstimme kommt, dann wird es für die einzelnen Lehrerinnen schwierig, das durchzusetzen und so habe ich es auch schon erlebt. Wenn Gegenstimmen kommen, okay, das brauchen wir doch nicht, das können wir doch selber, ach, das haben wir immer selber gemacht, da brauchen wir jetzt Pro Familia nicht einladen. Dann knicken die ein oder geben nach und sagen, okay, dann lassen wir es eben. Weil es kostet nun mal auch Geld, wenn wir kommen. Das ist ja nicht automatisch finanziert und die Schule muss wieder gucken, wie sie uns finanzieren kann.
Und viele Schulen, Herr Meidinger, holen sich ja mittlerweile Aufklärer von außerhalb, ja. So wie eben Herrn Bauer. Ist das ein Zeichen für den Mangel? Gibt es da einfach nicht genug qualifizierte Leute bei Ihnen in den Schulen?
Nee, also ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt ein Zeichen sozusagen eines Defizits an Schulen ist, sondern das ist eine Art Arbeitsteilung. Das ist auch etwas, was Lehrkräfte auch teilweise nicht leisten können. Also was bei uns ist das nicht Pro Familie, bei uns ist das an der Schule Donum Vitae, also auch eine Familienorganisation, die hier tätig wird, kirchlich geprägt. Und da ist es dann so, dass die immer einen ganzen Tag bestreiten, ja, und tatsächlich dann die Geschlechter auch trennen, wie ja richtig beschrieben worden ist, was ganz andere Möglichkeiten hat, das wir ja im Unterricht im Normalfall nicht machen können. Der Entwicklungsstand ist ja sehr unterschiedlich. Mädchen sprechen bestimmte Dinge nicht an, wenn Jungs dabei sind. Und dieses dann auch mit anderen Personen, jetzt nicht mal mit den eigenen Lehrern, die einen nicht kennen, völlig offen reden zu können, ohne dass man sagt, oh, da merkt sich der dann und das ist schon etwas, was Kinder schätzen. Auf was ich auf jeden Fall noch hinweisen möchte, ist natürlich die Rolle der Eltern. Also das ist bisher nicht thematisiert worden. Wir haben ja so eine Art Teilung der Erziehung zwischen Bildung, zwischen Schule und Elternhaus. Die Mitsprache der Eltern ist natürlich bei der Sexualkundeerziehung, das ist ja auch so festgelegt in den Schulgesetzen, extrem stark. Das heißt, alles, was wir in der Schule machen an Sexualkunde, wird auch auf Elternabenden vorbesprochen. Auch solche Veranstaltungen mit Pro Familia, Donum Vitae, werden begleitet von Elternabenden, weil ohne Vertrauensverhältnis zu den Elternhäusern, die dann das teilweise ja auch zu Hause begleiten und dann auch Fragen abbekommen oder das vorbereiten können, das sind extrem wichtig. Und wenn dieses Vertrauensverhältnis da ist, dann gibt es auch wenig Widerstand.
Jetzt hat die eine oder der andere möglicherweise noch die großen Demonstrationen im Kopf in Baden-Württemberg von vor einigen Jahren, als vor allem Eltern sich organisiert haben und gegen einen ihrer Meinung nach viel zu offenen Sexualkundeunterricht protestiert und demonstriert haben. Wie erleben Sie denn die Vorabsprachen mit Eltern zum Sexualkundeunterricht?
Ja, ich glaube natürlich schon, es wird immer Gruppen geben, die in bestimmter Weise anderer Meinung sind, aber ich glaube, dass da auch eben versäumt worden ist, sehr frühzeitig auf Elterngruppen beispielsweise zuzugehen und dann teilweise fand ich bestimmte Dinge auch berechtigt an der Kritik, aber teilweise natürlich auch hier Missverständnisse vorgelegen sind. Also enges Vertrauensverhältnis mit den Eltern, frühe Aufklärung, glaube ich, ist die beste Voraussetzung, damit hier das Ganze in einem einvernehmlichen Prozess das dann stattfindet.
Findet so vertraulich und einvernehmlich statt, Herr Bauer oder Frau Tuida? Was sind da Ihre Erfahrungen im Dialog mit den Eltern?
Also bei uns ist auch so, die Lehrer müssen die Eltern informieren, die Schulen haben die Pflicht, die Eltern zu informieren. Das geschieht meist entweder im Rahmen, dass sie es im Elternabend erwähnen oder dass sie praktisch das per Brief machen. Wir sind da quasi raus, das müssen die Schulen machen. Im Großen und Ganzen wissen es die meisten zu schätzen. Teilweise ist es auch so, dass es Elternsprecher einfordern von den Schulen, dass eben Sexualpädagogik von Pro Familia jetzt zum Beispiel durchgeführt wird. Also das heißt, ich erlebe die Eltern unter anderem fordernd, macht was mit unseren Kindern, die haben Fragen, die kriegen nicht genug Antworten zu Hause, in der Schule oder sonst wo oder finden die falschen Antworten im Internet oder in sonstigen Pornos oder was auch immer. Und deswegen erlebe ich Eltern auch so, dass sie Sexualpädagogik einfordern und zwar die wir machen und gleichzeitig natürlich auch einzelne Eltern. Ich erlebe das als die geringste und kleinere Menge, die aber sehr laut werden kann und sehr stark werden kann, die eben, ja, Stichwort Sexualisierung der Kinder, Frühsexualisierung, wo ich natürlich total widersprechen muss.
Jetzt kennt man die Geschichten von Eltern, die beispielsweise aus religiösen Gründen nicht wollen, dass ihre Kinder am Schwimmunterricht teilnehmen. Gibt sowas für den Sexualkundeunterricht? Lassen sich Kinder überhaupt befreien von Eltern?
Ja, also ist das erlaubt? Also vielleicht erstmal, wie ich es in der Praxis erlebe. Es wird ja praktisch eine Veranstaltung angekündigt. Die Schulklasse kommt zu uns an die Beratungsstelle. Und dann ist es so, dass einzelne Schüler und Schülerinnen nicht an dem Tag dabei sind. Die sind einfach krank an diesem Tag. Also das ist ganz, die sind einfach krank, die kommen an dem Tag nicht. Das ist dann die Praxis, wie es dann abläuft. Punkt. Genau.
Sexualerziehung ist an und für sich verbindlich, ist Teil des Unterrichtsgeschehens.
Genau.
Aber richtig. Schüler und Schülerinnen können immer wieder krank werden. Und die Beobachtungen, die mir auch von Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis erzählt werden, sind genau so, wie Herr Bauer sagt. Es häufen sich dann halt von gewissen Schülerinnen und Schülern die Krankschreibungen an dem Tag oder in der Projektwoche, wo Sexualität, Beziehung, Liebe auf dem Lehrplan steht sozusagen.
Jetzt hatten wir auch gerade schon diese Kontroverse, die sich eben nicht nur am vermeintlich zu offenen Sexualkundeunterricht in Baden-Württemberg vor einigen Jahren entsponnen hatte, angesprochen. Das Ganze hing auch zusammen mit einem Buch von Ihnen, Frau Tuida, in dem es um sexuelle Vielfalt ging und verschiedene Unterrichtsmethoden, die da vorgestellt wurden, die einigen Eltern eindeutig zu weit gingen. Was sind denn das für Sorgen, die dann ganz offensichtlich dazu führen, dass man sein Kind am entsprechenden Tag krank schreibt?
Ich muss erstmal korrigieren, das Buch Sexualpädagogik der Vielfalt, das wir in einem Herausgeberinnenkreis und unter Beteiligung von vielen Fachkolleginnen herausgegeben haben, schlägt keine Unterrichtsmethoden vor. Es sind über 70 Methoden zusammengetragen worden, erprobte Methoden, auch neue Methoden für den Bereich der sexualpädagogischen Arbeit mit Jugendlichen. Kann in der Schule eingesetzt werden. Das war ein Fachbuch, Betz-Juventer Verlag herausgegeben, ist aber auch für die außerschulische Jugendarbeit gedacht. Es hat da vielfach Missverständnisse gegeben bezüglich des Buches. Es wurde zum Curriculum gemacht, zum Lehrplan gar gemacht. Also es handelt sich um eine Methodensammlung, wie man mit Jugendlichen immer altersangemessen und an den Themen der jeweiligen Gruppe, an den Fragen der jeweiligen Gruppe orientiert arbeiten kann. Und dafür gibt es Vorschläge. Die Auswahl, mit welcher Methode gearbeitet wird, wie die auch modifiziert werden muss, erweitert werden muss, an die jeweiligen Fragen und Interessen der Jugendlichen auch angepasst werden muss, obliegt immer der pädagogisch arbeitenden Person. Also wenn sie in Schule eingesetzt wird, dem der Lehrerin oder den Expertinnen, die von außerhalb der Schule kommen. Das kurz zum Buch, wenn Sie mir erlauben.
Ja, natürlich. Ja, vielleicht, das ist schon klar, es war eine Materialiensammlung, eine Methodensammlung. Aber es waren natürlich Methoden oder Materialvorschläge drinnen, die doch sehr polarisierend gewirkt haben. Also ich erinnere, das ja auch in vielen Medien dann thematisierte Konzeption eines neuen Puffs, also durch die Schüler, das also ausreichend dann der sexuellen Diversität Rechnung trägt und so weiter.
Da steht ja nicht drin, dass das die Schüler machen sollen einer Schule, sondern es kann unter Umständen auch eine Berufsschule sein und
kann
das kann
auch
unter Umständen genauso eine Jugendgruppe sein, die genau das Thema hat, der Sozialarbeiter.
Trotzdem also muss ich ganz ehrlich sagen, einschließlich Berufsschulen und so weiter, und ich kann mir pädagogisch schwer vorstellen, so ein Modell mit Schülern, egal welcher Altersstufe, durchzuführen. Aber gut, ich möchte das Buch nicht verkürzen auf dieses Beispiel, nur um Verständnis bitten dafür, dass hier tatsächlich auch dann sich viele auch herausgefordert gefühlt haben und gesagt haben, nee, so geht's halt nicht. Ja.
Vielleicht ganz kurz umrissen, die Spielidee des Spiels Der Puff für alle war, dass eben eine bestimmte Gruppe, nennen wir sie jetzt einfach mal, sich ein Bordell zusammenstellt, das verschiedenen sexuellen Vorlieben Genüge trägt, um es jetzt mal so zu sagen. Es ging natürlich in diesen verschiedenen Methodiken oder Vorschlägen, die da aufgelistet werden, geht es natürlich sehr offen zu. Das sind möglicherweise dann Begriffe gewesen zu Sexspielzeug, zu Fetischen, zum Thema Analverkehr, wo vielen Eltern möglicherweise die Alarmglocken angehen. Muss man denn mit Kindern und Jugendlichen jetzt auch in diesem schulischen Sexualkunde-Kontext wirklich über alles reden, Frau Tüder?
Muss man nicht. Ganz klar nicht, und das hat auch das Buch nicht gesagt. Aber wir waren ja schon am Beginn unserer Diskussion bei dem Thema und bei den Überlegungen, was Wissen, was sehen Jugendliche heutzutage schon alles in den Social Media, im Internet? Was konsumieren sie? Und das zeigt auch die Forschung. Ja, Jugendliche sind in der digitalen Welt unterwegs. Sie stoßen auch ganz selbstverständlich auf das, was wir unter pornografischen Bildern und Inhalten zusammenfassen würden. Und sie haben Fragen dazu. Das heißt, es muss nicht thematisiert werden. Und auch nicht mit der oder jenen Begrifflichkeit im Unterricht, aber die Fragen, die Anliegen von Jugendlichen sollten thematisiert werden. Und das war der Ausgangspunkt, diese Methodensammlung zusammenzustellen, nämlich aus der sexualpädagogischen Praxis zu merken, was auch die sozialwissenschaftlichen Analysen zeigen. Vielfalt ist angekommen, Vielfalt ist Bestandteil unserer aller Lebenswelt. Und hinsichtlich Beziehungsformen, hinsichtlich Familienkonstellationen, hinsichtlich sexueller Orientierungen und Identitäten, aber auch die damit einhergehende Selbstbestimmung und Entscheidung von Jugendlichen zu stärken. Das ist sozusagen Themen thematisierbar zu machen im Rahmen von Sexualerziehung. Das war einer der wesentlichen Motoren für die Zusammenstellung von verschiedenen Methoden. Wir sprechen da ja nicht nur von einer Wissensvermittlung, sondern auch von einer Kommunikationskompetenz, von einer Reflexionskompetenz, die uns dann dazu bringt, zu merken und auch anzuerkennen, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt, unterschiedliche Lebensformen gibt und damit auch das gesellschaftliche Miteinander über diese Anerkennung zu stärken.
Ich kann das nur bestätigen. Erstmal hätte ich zum Beispiel gar nicht die Chance, in meinen zur Verfügung stehenden Stunden eine große, breite Methode zu nutzen. Oder manche Methoden fallen einfach raus, weil sie zu lange dauern. Mhm. Und ich habe eine bestimmte Zielgruppe, zum Beispiel Siebtklässler, Fünftklässler, je nachdem, um welche Themen es geht. Ich muss mir immer überlegen, was nehme ich und was nehme ich nicht. Und Frau Tüder, was Sie gerade gesagt haben, das erlebe ich auch. Also diese Vielfalt, die erlebe ich, ob ich sie bespreche oder nicht, die ist einfach vorhanden. Ich habe gerade schon gesagt, wir arbeiten immer geschlechtsspezifisch. Das heißt, wir teilen in Jungen- und Mädchengruppen auf. Was auch bedeuten darf, dass ich bei den Jungs einen dabei habe, der in einem Mädchenkörper steckt. Das hatte ich schon zweimal in einer Schulklassenveranstaltung, dass ich tatsächlich einen dabei sitzen hatte, der bis vor wenigen Jahren noch bei der Mädchengruppe dabei saß. Mhm. Das sind Realitäten, die Schüler letztendlich und die Schülerinnen letztendlich erleben, und deswegen brauchen die auch jemanden, mit dem sie drüber sprechen können. Und das müssen wir irgendwie bieten.
Ja. Wobei es kommt natürlich, also im Endeffekt, wir reden jetzt ja allgemein über diese Situation. Man muss das natürlich immer konkret sehen. Das heißt, es ist immer eine konkrete Entscheidung der jeweiligen Lehrkraft oder des jeweiligen Pädagogen, der Pädagogin, die in so einer Gruppe ist, wie sie auf eine bestimmte Frage reagiert. Da muss man ja auch die Signale aus der Gruppe, man muss die Zusammensetzung kennen, man muss ein Gefühl haben, was dahinter steckt, hinter einer Frage. Also wenn, was weiß ich, in der fünften Klasse dann in so einer Sexualkundestunde einer sich nach vorne spielen will und sagen wird, jetzt werfe ich mal den Begriff Gangbang oder was in die Diskussion und hoffe, dass dann der da vorne, dass ich gut dastehe, und das wird jetzt thematisiert. sexualisiert, dann muss ich natürlich als Pädagoge genau wissen, wie ich auf sowas reagiere und nicht unbedingt dann 5 Minuten über Gangbang reden. Ja.
Genau. Ich muss immer sensibel, und das ist unsere Hauptaufgabe, meine Hauptaufgabe ist es, sensibel, wertschätzend allen gegenüber zu sein. Genau. Und nicht, so wie Sie es, Herr Meidinger, gerade gesagt haben, wenn sich einer hervorspielt mit einem Wissen, das er sich irgendwo angeeignet hat, egal, ob er sich viel oder wenig im Internet rumtreibt, er hat irgendwas aufgenommen und will irgendwas dazu sagen. Also er hat ja irgendein Bedürfnis. Er wird es ja nicht einfach so sagen. Er sagt es entweder, weil er eine Frage hat oder weil er provozieren will. Das kann auch sein. Ich nehme es irgendwie an und ich muss schauen, dass ich es nicht zu groß mache, weil da dann noch andere sitzen. Und das ist meine Aufgabe. Und da glaube ich, dass ich gut mit der Klasse oder mit der Gruppe umgehen kann. Und das ist wiederum was auch manche Lehrer dann scheuen, weil sie eben nicht wissen, okay, wie soll ich denn damit umgehen? Muss ich jetzt alles annehmen? Und das erlebe ich auch schon im Kindergarten tatsächlich bei Erzieherinnenfortbildung, bei Kindergarten-Elternabende. Also ich habe heute wieder einen Termin ausgemacht für einen Elternabend und gestern auch. Also das sind Themen, die fangen wirklich vorne an. Herr Meyer-Blankenburg hat eingangs ja schon gesagt, ab wann geht es eigentlich los? Und man muss immer gucken, wann geht es mit welcher Methode, mit welcher Frage, mit welcher Art und Weise los und ohne, dass ich irgendwie übergriffig werde, ohne, dass ich irgendwo hin erziehe, sondern so, dass ich das Kind am besten begleite.
Da haben Sie mir jetzt schon eine schöne Brücke gebaut, Herr Bauer. Das aufgeklärte Klassenzimmer, wie geht gute Sexualkunde, darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum. Und ja, meine Frage wäre jetzt tatsächlich, ab wann geht es denn los? Also spricht man denn im Kindergarten bereits mit Kindern über Sexualpraktiken, Sexualthemen oder wie darf man sich das vorstellen?
Also letztendlich geht es auf dem Wickeltisch los. Auf dem Wickeltisch wird alles benannt oder überhaupt mit dem Kind wird alles besprochen. Man sagt, das ist der kleine Finger, es gibt Fingerspiele, es gibt zu allen möglichen Körperteilen irgendwelche Übungen, Spiele, wird alles konkret benannt. Und genauso konkret sollte auch zum Beispiel der Penis, die Vagina, vielleicht eine Klitoris und so weiter benannt werden. Und das ist etwas, was leider nicht so geschieht, sondern dann wird gesprochen von da unten. Da gibt es keine tatsächliche Benennung und das wäre mal das Erste, dass tatsächlich die Eltern es schaffen, Sprache zu finden. Erstmal auch eine eigene, die in der Familie angemessen ist, aber überhaupt eine Sprache zu finden, die Körperteile zu benennen. Und wenn dann der Kindergarten abgeschlossen ist und in die Schule geht, dann sollten fachlich korrekte Begriffe auf jeden Fall die Kinder kennen. Weil unsere Haltung ist ganz klar, wissende Kinder sind geschütztere Kinder, wenn sie gelernt haben, ich kann auch darüber reden, über da unten in Anführungsstrichen, dann werde ich das auch tun, wenn mir was wehtut, wenn mich jemand angefasst hat, wenn ich da irgendwie berührt wurde oder mich unwohl fühle, dann traue ich mich, weil ich weiß, auch darüber können meine Eltern irgendwie normal reden und wenn die Eltern signalisieren, ui, das ist ein Thema, da bin ich sehr arg beschämt, dann lassen es die Kinder. Die Kinder wollen den Eltern das nicht zumuten. Und deswegen also, empfehlen wir, Sprache zu finden.
Ein bisschen schnippisch zusammengefasst, Sexualkunde schon auf dem Wickeltisch, Herr Meidinger?
Ja gut, ich bin jetzt kein Experte für Wickeltische und für Kindergartenpädagogik, aber natürlich, ich glaube, man kann keine Altersgrenze benennen, sondern das ist, und das leuchtet auch ein, sogar noch ein Problem auch bei 10-, 11-Jährigen. Also, und welche Begriffe rufen dann Gelächter hervor und so weiter, dass man hier mal auch diese Emotionen, die dann an den Begriffen hängen, mal trennt davon und ganz klar sagt, wir brauchen jetzt eine Sprache, dass man darüber untereinander reden kann und jeder darf seinen Begriff erstmal nehmen, den er da hat. Mhm. Und ich glaube, so wird es der Herr Bauer dann auch machen in den Gruppen.
Es geht nicht nur um Begriffe, denke ich, sondern was im Kita-Bereich eine Rolle spielt, ist zu wissen, was ist angenehm und was ist unangenehm. Mhm. Also was tut mir gut? Mhm. Auch welche Berührungen und welche mag ich aber nicht. Und damit verbunden dann auch zu lernen, und das ist aber eine Aufgabe, die meistens nicht abgehakt ist mit der Kita, zu lernen, Nein zu sagen oder auch zu artikulieren, ne, wenn ich etwas nicht mag. Das können wir nur auf der Basis, wenn wir eben anfangen zu benennen und auch über damit verbundene Gefühle zu sprechen. Nämlich genau so ganz alltäglich, was mag ich und was mag ich nicht, was schmeckt mir nicht. Und auch welche Berührungen sind angenehm und sind unangenehm. Dafür brauchen wir Sprache, dafür brauchen wir aber auch eine Fähigkeit und einen Raum, um das ausdrücken zu können. Das ist die Basis dessen, was wir heute unter Gewaltfreiheit Schutzkonzepten auch in den Kitas, aber auch in verschiedenen Jugendeinrichtungen diskutieren, weil eben zum Beispiel die Gewaltforschung gezeigt hat, dass in autoritären Milieus, in denen auch nicht über Sexualität gesprochen wird, dass die ein Nährboden für Gewalt, für sexualisierte Gewalt sind.
Gut, da muss man natürlich ergänzen, klar, autoritäre Erziehung, aber wir hatten natürlich auch die Missbrauchsfälle in der Reformpädagogik, die ja eigentlich gerade unter der Nicht-Autorität und der Anti-Autorität angetreten ist, wo eben aber genau das, was die Frau Tuida gesagt hat, eben keine Möglichkeit da war, Nein zu sagen, beziehungsweise ein Bewusstsein dafür zu haben, man muss stark sein und auch deutlich sagen, was man will und was man nicht will. Also diese Stärkung der Kinder hat eben dann trotzdem nicht stattgefunden.
Trotzdem muss es unser Ziel sein. Also unser Ziel muss die Stärkung der Kinder sein,
so ist es, ja.
Zum Ziel der Selbstbestimmung, der Gewaltfreiheit und auch der Anerkennung. Also der Anerkennung von unterschiedlichen Lebensformen. Für mich gehört das unter der Zielsetzung von Sexualpädagogik und auch der Befähigung und Begleitung von Jugendlichen zusammen.
Sie hatten alle drei auch schon mal die Rolle der Eltern hervorgehoben. Wenn ich es jetzt auch noch mal so raushören kann, dann funktioniert diese Stärkung der Kinder, vor allem wenn es darum geht, auch in so frühem Alter schon sich artikulieren zu können, wissen zu können, was einem gut tut und was einem nicht so gut tut. Dann gehört dazu ja auch eine Stärkung der Eltern in gewisser Weise, ein Selbstbewusstsein zu entwickeln, auch mit den Kindern offen über Sexualität und ihr Verhalten zu sprechen. Sehen Sie denn da noch Nachholbedarf? Frau Tuida lacht schon so in sich hinein.
Es ist tatsächlich in der Reflexion der Prozesse und auch in der Begleitung der Prozesse, die in den letzten Jahren passiert sind, die Ängste, die ganz bewusst geschürt wurden, über Presse, Politik, Thematisierungen in den Social Media. Da hat sich schon gezeigt in der Reflexion dessen, dass vielfach auch sexuelle Bildung Eltern erfasst. Insofern ist es nicht nur ein Aufklären, denke ich, über das, was dann mit den Jugendlichen in der Schulklasse stattfindet, egal ob jetzt von Lehrer und Lehrerinnen oder von Pro Familia oder anderen Einrichtungen, sondern es ist immer auch ein Bildungsprozess bei den Elternabenden, die Eltern selbst auch nutzen können.
Na gut, es gibt natürlich die Eltern, die im Grunde genommen froh sind, dass sie zu Hause darüber nicht reden müssen und dass das irgendwie in der Schule passiert und die das eben nicht begleiten zu Hause oder auch nicht vorbereiten und wahrscheinlich auch keine vertrauensvollen Ansprechpartner für ihre Kinder sind. Das ist übrigens ein anderes Thema. Sexualkunde ist wichtig, ist klar, aber was wir darüber hinaus an den Schulen unbedingt brauchen, sind auch Vertrauenspersonen, die man ansprechen kann in Fragen, Sexualproblemen oder das ganze weite Feld bis hin zu Missbrauch. Da stoßen wir auch an Grenzen im Unterricht. Solche Dinge können wir nicht aufbrechen. Das heißt, da brauchen wir auch ständig Ansprechpartner an den Schulen, an die man sich da mal wenden kann, beispielsweise der Junge, der merkt mit 12, 13 oder schon früher, dass er sich zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlt und da enorme Probleme hat, mit den Eltern nicht reden kann, natürlich auch sich nicht im Unterricht outen wird, sondern der braucht dann eigenen Ansprechpartner und sowas müssen die Schulen auch bereitstellen.
Es gibt so viele Bereiche, in die das reinspielt. Ich hatte letztens in einer Fortbildung einen Kommentar von einer, da wurde ihr Mann von seinem besten Freund gefragt oder dem wurde vorgeworfen, dass er im Schwimmbad mit seiner 2-jährigen Tochter ins Schwimmbad geht und danach gemeinsam in die Dusche geht. Und das ginge ja nicht. Also es geht in viele, viele Bereiche rein, wo die Eltern natürlich unsicher sind, weil sie nicht mehr wissen, was darf ich nicht, wann ist irgendeine Grenze überschritten, darf der Papa mit dem Kind in der Badewanne sitzen oder nicht oder ist sogar vielleicht gut. Und da gibt es so viele Fragen, die haben und es ist schön, wenn sie stellen. Die in die Elternabende kommen, sind in der Regel die auch die Fragen stellen, aber auch zum Glück welche, die unsicher sind und eher skeptisch sind und dann tatsächlich auch teilweise kommen und sich danach bedanken für die Einordnung dessen, was sie da an dem Elternabend zum Beispiel erfahren haben. Also ich finde, sexuelle Bildung, und ich spreche von sexueller Bildung, nicht von Sexualerziehung, sexuelle Bildung beginnt im Kindergarten oder auf dem Wickeltisch mit dem Einölen und Streicheln von dem Körper mit einer Massage und endet letztendlich im Altersheim. Auch da machen wir irgendwelche Veranstaltungen, weil es da auch um Übergriffigkeiten gibt von Pflegern gegenüber Personen oder von den Personen, die betreut werden, gegenüber Pflegern. Und da wird es auch tabuisiert, es wird nicht drüber gesprochen, da kommt irgendeine Pflegerin oder es kommt ein Freiwilligen, also ein FSJ-Mensch und die haben keine Handhabe, wie sie jetzt reagieren sollen, wenn da ein Mann seine Hose runterlässt und sich selbst befriedigt vor einer jungen Schülerin zum Beispiel. Und das Thema ist tabuisiert und da braucht man in allen Bereichen Ansprechpersonen, in der Schule auf jeden Fall, aber auch in anderen Bereichen.
Jetzt sind wir schon weit über die Ränder der Schule eigentlich hinausgekommen. Frau Tuida, ist das eine Diskussion, die eigentlich gesamtgesellschaftlich geführt werden muss? Und diese Verkürzung auf Schlagworte, wie sie auch aus rechtskonservativen Kreisen wie Frühsexualisierung kommen oder dieser verkürzte mediale Blick auf bestimmte Sexpraktiken, die angeblich im Unterricht durchexerziert werden, die sind eigentlich alle ja nicht fehlgeleitet, aber führen vielleicht in die Irre?
Naja, die einzelnen Begriffe und auch die Mechanismen wie das Angstmachen, das zuvor schon erwähnte, sind ein Bestandteil dessen, was wir unter einer Intensivierung der Debatten, der Auseinandersetzungen, auch der öffentlichen, der medialen Auseinandersetzungen mit dem Thema Sexualität, Sexualität und Geschlecht in den letzten 4 Jahren beobachten können. Ich finde das durchaus interessant und würde sagen, das, womit wir uns heute hier jetzt in der Sendung auch auseinandersetzen, Sexualerziehung und Schule, ist total im öffentlichen Bewusstsein angekommen. Es hat dann eben auch so Diskursprodukte gegeben wie Frühsexualisierung. Sie finden das in keinem Methodenhandbuch oder fachlichen Buch als eine Zielsetzung von Sexualpädagogik. Es hat ebenso wenig, ne, wenn wir jetzt auch die sexualisierte Gewaltdebatte dazu nehmen, hier gibt es anhaltende Forschungen, Auseinandersetzungen auch damit, ne, wie Sexualpädagogik und Schutzkonzepte zueinander gehen. Ich bin da gerade auch in einem beginnenden Verbundprojekt, wo wir uns mit der Sicht der Jugendlichen auf Sexualität und Macht, Sexualität und Gewalt auseinandersetzen, um in Schutzkonzepte auch sexualpädagogische Konzepte einzubringen. Das heißt, das Ziel von Sexualpädagogik war nie und ist nie Grenzüberschreitung und Gewalt. Umso wichtiger ist, dass wir das benennen, wenn unter dem Namen von Sexualerziehung Gewalt stattfindet, sexualisierte Gewalt stattfindet. Aber wir haben insgesamt auf gesellschaftlicher Ebene eine breite Thematisierung von Sexualerziehung, Sexualpädagogik, Vielfalten, ist ja durchaus unterschiedliches auch damit gemeint, Geschlechter, Sexualitäten und ähnliches, was wir sehen können.
Wenn man jetzt nochmal auf die Zielsetzung der Kultusministerkonferenz von vor 50 Jahren schaut, 1968, als sie zum ersten Mal Empfehlungen zur Sexualerziehung an Schulen beschlossen haben. Der Staat soll Eltern bei der Sexualerziehung unterstützen, hieß es damals. Das gilt seit 50 Jahren, gilt auch heute noch. Würden Sie denn sagen, dass die Schule immer noch auch der geeignete Ort ist, um über Sexualität zu sprechen?
Auf jeden Fall. Ich meine, Schule ist ein ganz wichtiger und vielleicht auch neben den Eltern der zentrale Ort, um über diese Thematik zu sprechen. Ich meine, man darf nicht der Vorstellung erliegen, ich überblicke ja mittlerweile über 30 Jahre Lehrertätigkeit auch. Ich habe ja selber dieses Thema auch häufig in meinen Fächern behandelt, beziehungsweise Aspekte dieses Themas, dass sozusagen wir jetzt heute eine Gesellschaft haben, in der das kein großes Tabuthema ist, eigentlich alles auf dem richtigen Weg ist und wir eine Generation von Kindern haben, die da jedenfalls ab einer gewissen Altersstufe ja relativ cool damit umgehen. Das ist natürlich nicht der Fall. Also was wir schon erleben als Lehrkräfte auch ist beispielsweise, dass gerade Mädchen angesichts dessen, was auch über das Internet, über Filme, aber natürlich auch über Gespräche mit Jungs und was die dann so alles erzählen, auf sie zukommt, sehr verunsichert sind in ihrer Rolle, was sie denn an sexuellen Praktiken machen sollen oder machen müssen, beziehungsweise wie sie sich dazu verhalten, ob sie dann überhaupt noch anerkannt sind bei den Jungs, wenn sie sich dem und dem verweigern. Das waren Dinge, die natürlich in der Massivität vor 20 Jahren oder sowas, als diese Internetgeschichten noch nicht so waren, nicht so präsent war in unserer Gesellschaft. Insofern gibt es auch neue Herausforderungen, vor denen denen auch Schule steht. Also weniger das mangelnde Wissen über Sexualität, das glaube ich ist generell da, sondern neue Verunsicherungen, die dadurch auch auf die Kinder zu und Jugendlichen zugekommen sind. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe auch hier. Hängt ja auch mit Persönlichkeitsstärkung zusammen, deutlich zu machen, es kommt auf dich selbst an und nicht das, was andere erzählen oder andere behaupten oder andere vormachen. Konzentriere dich auf deine eigenen Gefühle.
Wenn Sie fragen, soll Schule der Ort oder kann er zukünftig noch der Ort für Sexualerziehung sein, dann würde ich gerne auf die Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nochmal verweisen. Schule ist der Ort für Sexualerziehung. Das ist eine große Jugendstudie, die alle paar Jahre gemacht wird, und 96-98% der befragten Jugendlichen geben an, Sexualerziehung in der Schule gehabt zu haben. Wir müssen hier, wie wir es ja vorhin auch gemacht haben, schon unterscheiden, in welchen Fächern und was haben die gehört und was kommt da vor. Aber Schule ist erstmal der Ort, und zwar auch der Ort, an dem Jugendliche wirklich auch Sexualerziehung erleben. Kurz danach kommen nicht die Eltern, sondern die Mütter. Bei den Vätern schaut es noch mal ein bisschen anders aus. Aber die Mütter sind Ansprechpersonen, geschlechtsunabhängig jetzt erstmal für Jugendliche. Und was wir aber sehen können, dass in den letzten Jahren, alle 5 Jahre kommt diese Studie heraus, dass sich da enorme Verschiebungen oder eine Zunahme ergeben hat betreffs des Internets. Also was Herr Meidinger vorhin auch schon gesagt hat, Jugendliche befragen und erfahren Sexualerziehung in der Schule, befragen also vorrangig Mütter, aber Eltern haben eine Bedeutung, aber das Internet hat einen enormen Bedeutungszuwachs erfahren.
Lassen Sie uns gleich ganz kurz aufs Internet auch gleich zu sprechen kommen. Nur kurz die Nachfrage, warum ist es bei Vätern anders? Warum eher bei Müttern?
Sind wir verklemmter?
Sind Väter verklemmter?
Das wäre eine weitere Studie, die zu machen wäre. Ich weiß es nicht.
Also sie stößt in der Runde auf allgemeines Interesse. Also man vielleicht weiß es nicht, oder Herr Bauer, wissen Sie es?
Nee, also auch da würde ich mich sofort wehren. Die Eltern, die Väter und die Mütter, da lasse ich mich nicht irgendwie auf was ein. Die Väter sind so und die Mütter sind so. Es gibt Unterschiede und da zählt auch dieser Bereich dazu. Und die ursprüngliche Frage da auch noch, also ist Schule noch der geeignete Ort? Ja, Ausrufezeichen. Ich finde, in der Schule gehört das hin und die Schule kann und muss auch viel dafür übernehmen. Die müssen gut ausgebildet sein, die müssen mit diesen Fragen der Schüler und Schülerinnen umgehen können. Und darüber hinaus kann man sich Hilfe von außen holen. Das machen die Schulen auch in anderen Bereichen. Die holen sich auch Unterstützung von der Polizei, wenn es um Gewalt geht. Die holen sich die Suchtberatung, wenn es um Sucht geht. Und so holen sie sich eben andere Institutionen wie Pro Familia, wenn es um Sexualpädagogik geht. Also eigentlich genauso normal wie in anderen Bereichen muss man auch mit dem Bereich umgehen. Und genauso geschult sollten die sein. Das war das, was eingangs Frau Tuider ja meinte, dass natürlich in der Ausbildung der Lehrer da nicht so viel geschieht, sondern wenn, dann ist es ein eigenes Interesse, ein Engagement Einzelner, die das wirklich auf die Fahnen schreiben und sagen, ich will das gut machen, deswegen hole ich zusätzlich noch was und es kostet uns was und kostet einen Aufwand und trotzdem machen sie es.
Jetzt hat die Frau Tuider aber auch noch unterbrochen. Sie wollten, glaube ich, darauf hinaus, Frau Tuider, dass mittlerweile, wenn man die Klickzahlen anschaut, die erfolgreichsten Aufklärer ja nicht mehr im Klassenzimmer sitzen, sondern per Webvideo oder Online-Chat sexuelle Bildung vermitteln, richtig?
Naja, das ist das eine. Also es fehlt immer noch ein sexualpädagogisches Online-Tool. Also es gibt da schon auch Bewegungen, aber wir haben kein YouTube-Channel zur Sexualpädagogik. Es gibt nicht wie Bibi oder ähnliche eine Person oder eine Einrichtung, die jetzt auf YouTube auftritt. Also da wäre durchaus noch ein Terrain, das notwendigerweise auch zu erschließen ist. Was wir insgesamt aber auch brauchen, ist Medienkompetenz, also der Umgang mit all diesen sehr unterschiedlichen Informationen, die aus dem Internet kommen und die sowohl auf Ebene der Jugendlichen, die ja die digitale Welt nicht trennen von der analogen Welt, als auch Medienkompetenz bei den pädagogisch Tätigen. Und dafür auch Raum zur Verfügung zu stellen. Und das bietet Sexualpädagogik, Sexualerziehung ja durchaus an. Also in genau solchen Fragen, wie Herr Bauer sie vorhin skizziert hatte, ne? Wie oft, wie lange, das zielt alles auf Normen, aber auch auf sehr unterschiedliches Wissen bei den Jugendlichen ab, um darüber ins Gespräch zu kommen.
Das aufgeklärte Klassenzimmer, wie geht gute Sexualkunde, darüber diskutierten wir in diesem SWR2-Forum. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei der Erziehungswissenschaftlerin Elisabeth Tuida, Professorin an der Universität Kassel, bei dem Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes Heinz-Peter Meidinger in Passau und bei Andreas Bauer, Sexualpädagoge der Beratungsstelle Pro Familia in Heilbronn. Am Mikrofon war Lukas Meyer-Blankenburg.